NDR Info. Themen des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Tag. Bei uns dreht sich heute zunächst alles um Wahlen in Rheinland-Pfalz. Da wird ein neuer Landtag bestimmt. In Frankreich gehen die Kommunalwahlen in die zweite Runde. Doch zunächst einmal gehen wir nach Israel. Der Iran hat seine massiven Raketenangriffe auf Ziele dort fortgesetzt. Im Großraum Tel Aviv heulten auch heute wieder die Warnsirenen. Menschen eilten in Schutzräume. Und gestern Abend hat es bei iranischen Raketenangriffen mehr als 100 Verletzte in Israel gegeben. Raketen waren in der Nähe der Atomanlage Dimona eingeschlagen. Ich habe mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv gesprochen. Wie konnte das passieren? Die Luftabwehr sollte doch um diese Atomanlage sehr gut sein.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich hier viele stellen im Land. Ein Armeesprecher hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, das ist Zufall war. Und er hat darauf verwiesen, dass eigentlich seit Beginn des Krieges, also seit 23 Tagen, die Erfolgsquote in Anführungszeichen bei der Luftabwehr bei 92% liegt, aber eben nicht gestern Abend. Gleich zwei wirklich schwere Treffer im Süden des Landes, in Dimona. Das sind ja auch ganz in der Nähe die Nuklearanlagen Israels und in Arad und vor allem in Arad gab es über 100 Verletzte, darunter auch sehr, sehr viele Kinder. Es ist eigentlich fast ein Wunder, dass es keine Toten gab, aber die Krankenhäuser im Süden des Landes sind voll.
Wie reagiert Israel denn nun darauf?
Naja, Israel reagiert mit verstärkten Angriffen und immerhin sind im Iran angeblich schon 70% der Raketenabschussrampen für ballistische Raketen im Iran zerstört worden. Ob das stimmt, können wir natürlich nicht überprüfen, aber das ist die Aussage eines Armeesprechers heute Vormittag bei einem Hintergrundgespräch. Wir dürfen diese Zahlen auch zitieren. Also man verweist dann eher auf die Erfolgsmeldungen und sagt, und da hat sich ja gestern auch der israelische Verteidigungsminister Katz dahingehend geäußert, dass man eben jetzt weiter verstärkt angreifen möchte im Iran.
Da möchte ich noch dazu fragen, dass der Iran hat ja gezeigt, dass er über Langstreckenwaffen verfügt. Er hat ja diese Insel Diego Garcia 4000 Kilometer Entfernung angegriffen. Wie kommt das in Israel an?
Naja, da fühlen sich natürlich hier die Politiker allen voran. Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, bestätigt, der heute in Arad, wo eben diese ballistische Rakete auch ihr Ziel fand, sich geäußert hat. Er hat die Einschlagsstelle besucht, hat dort mit den Menschen geredet und er hat dort auch eben gesagt, dass vor allem die Europäer und die Vereinigten Staaten jetzt sehr, sehr klar sehen, dass eben nicht nur Israel oder die US-Militärbasen im Nahen Osten das Ziel sein können, sondern eben auch, und er hat ganz konkret gesagt, Städte in Europa wie Berlin, Paris oder London. Und das ist natürlich dann auch Wasser auf die Mühlen von Benjamin Netanyahu, der schon seit längerer Zeit sagt, dieser Krieg ist nicht unser Krieg gegen den Iran, sondern wir kämpfen hier im Grunde für die Weltgemeinschaft gegen dieses Terrorregime aus Teheran. Und das ist für ihn jetzt einmal mehr die Bestätigung, dass möglicherweise eben auch andere Ziele jetzt getroffen werden können von den ballistischen Raketen des Iran.
Nun hat der US-Präsident Donald Trump ja ein Ultimatum an den Iran gestellt, 48 Stunden, um die Straße von Hormuz wieder frei zu machen. Zeigt das irgendeine Wirkung? Gibt es Anzeichen dafür, dass die Blockade endet?
Nein, also diese Blockade endet nicht. Sie hat zumindest bis dato nicht zum Ende geführt und die Straße von Hormuz ist weiter blockiert. Er hat ja dieses Ultimatum der US-Präsident gestern Abend via True Social, also seinem Social-Media-Kanal, auch geäußert und hat gesagt, dass er, wenn die Meerenge nicht innerhalb von 48 Stunden geöffnet wird, vollständig geöffnet wird, dass dann eben die iranischen Kraftwerke angegriffen werden. Es gab dann eine Reaktion des Iran wiederum, dass man auch gesagt hat, naja, also dann drohen wir jetzt, wenn unsere Kraftwerke angegriffen werden, dass wir die sämtliche Energie-, IT- und Entsalzungsinfrastruktur der USA und der Verbündeten in der Region angreifen. Also das wäre nochmal eine weitere Eskalation, was wir ja schon gesehen haben, dass hier andere Länder im Nahen Osten angegriffen werden. Also auch hier die Drohung des Iran. Die Straße von Hormuz ist weiter blockiert. Also bisher ist es weiter nur Rhetorik. An den Tatsachen hat sich nichts geändert.
Aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv. Rheinland-Pfalz wählt heute einen neuen Landtag. Nach Baden-Württemberg Anfang März ist es die zweite Landtagswahl in diesem Jahr, in dem noch weitere folgen werden. Und auch ähnlich wie in Stuttgart steht ein populärer Ministerpräsident unter Druck durch einen starken Herausforderer, zumindest was die Umfrageergebnisse betrifft. Alexander Schweizer von der SPD verteidigt sein Amt gegen Gordon Schnieder von der CDU. Einer von beiden kann es am Ende nur werden. Aber egal, wie es ausgeht, in Berlin werden Sie genau hinsehen, wie es gelaufen ist in Mainz. Deshalb die Frage an unsere Hauptstadtkollegin Sarah Beham. Auf wen stehen die Wetten?
Ja, also ich persönlich würde ja nicht wetten, denn ähnlich wie schon zuletzt in Baden-Württemberg bleibt es wirklich heute auch bei der Wahl in Rheinland-Pfalz spannend. Da zeichnet sich nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Bei der letzten ARD-Vorwahlumfrage trennt CDU und SPD nur 1%. Wir werden sehen. Entscheidend wird nämlich einfach auch sein, welche Partei wirklich nochmal Wähler und vor allem Unentschiedene mobilisieren kann. Die SPD beispielsweise, die hofft da vor allem auch auf den Amtsbonus. Die Partei stellt ja bisher den Ministerpräsidenten mit Alexander Schweizer und die CDU mit dem Herausforderer Gordon Schnieder dürfte vor allem auf zugeschriebene Kompetenzwerte in Sachen Wirtschaft hoffen.
Mit dem Amtsbonus, das ist dann so wahrscheinlich wie in Baden-Württemberg, wo es auch knapp war, und am Ende die Grüne Partei und deren Kandidaten dann eben das Rennen gemacht haben. Aber jetzt in Rheinland-Pfalz, wie stellt sich die Koalition in Berlin denn auf dieses Ergebnis ein? Es könnte ja für beide Seiten schwierig zu erklären sein, oder?
Ja, absolut. Deswegen merkt man hier schon, ja, die Parteien in Berlin auf Bundesebene sind nervös und schauen da ganz genau auf das Ergebnis heute Abend. Was klar ist, einer der Koalitionspartner im Bund, SPD oder CDU, wird heute Abend verlieren. Extrem nervös, muss ich sagen, ist vor allem die SPD nach dem Schock in Baden-Württemberg. Knapp über 5%. Nach diesem Schock wäre eine verlorene Wahl jetzt in der SPD-Hochburg Rheinland-Pfalz nochmal eine andere Dimension. Dann könnte es schon um Grundsätzlicheres gehen. Wofür steht die SPD noch? Wer führt sie und mit welchem Kurs? Da könnte vor allem auch Lars Klingbeil stärker unter Druck geraten. Er ist ja Parteivorsitzender und Finanzminister in einer Person.
Was würde es denn nun bedeuten, wenn die CDU tatsächlich in Mainz am Ende dann doch vorne liegt, also den Regierungschef stellt? Was ist denn bundespolitisch so wichtig daran, an diesem kleinen Rheinland-Pfalz?
Naja, die Macht im Bund hat natürlich auch mit der Macht in den Bundesländern zu tun. Je mehr Ministerpräsidenten eine Partei stellt, desto besser für sie. Stichwort Bundesrat, da sitzen ja die Landesvertreter drin, können Gesetze der Regierung durchwinken oder auch blockieren. Rheinland-Pfalz selbst ist ja eines der letzten Flächenländer, die Sozialdemokraten bisher noch halten können. Da geht es also um viel, aber ganz generell sind Wahlen wie jetzt gerade gesehen in Baden-Württemberg und jetzt Rheinland-Pfalz natürlich auch ein Stimmungstest für die Bundesregierung, für ihr Handeln. Die Bundespolitik spielt ja doch mitunter immer wieder in solche Wahlen mit rein. Und daher natürlich auch die Frage, stimmt der jeweilige Kurs der jeweiligen Partei?
Und wenn die SPD Glück hat und dieser personalisierte Wahlkampf mit Schweizer an der Spitze funktioniert und die SPD gewinnt in Mainz, wird dann CDU-Chef Merz seiner Partei etwas erklären müssen?
Ja, verliert die CDU, muss sich bestimmt vor allem Kanzler Friedrich Merz unangenehme Fragen gefallen lassen. Nach Baden-Württemberg, wo der CDU-Wahlsieg verstolpert worden ist, wären das zwei wichtige Länder eben in kurzer Folge ohne CDU-Erfolg und das unter seiner Kanzlerschaft. Zumal er ja auch beim Bundesparteitag in Stuttgart von 10 Ministerpräsidenten in diesem Jahr gesprochen hat, dass die CDU diese stellen wird. Sprich, sollte das jetzt nicht klappen, dann werden Fragen lauter werden. Andererseits müsste man abwarten, ob er wirklich auch nochmal eine Kurskorrektur dann vornimmt, denn die CDU ist in einer Koalition mit der SPD.
Nochmal gefragt nach dem Wahlkampf in den Ländern. Da hat man den Eindruck, in Rheinland-Pfalz war es auch so, sie machen Wahlkampf gegen den Bund. Schweizer hat das im Wahlkampf so gesagt, den Rückenwind, den machen wir uns hier selber. Wie ist das Verhältnis zwischen Land und Bund?
Nun ja, als sehr bekanntes Beispiel wird da ja dann jetzt immer Baden-Württemberg herangezogen. Da hat sich Cem Özdemir im Wahlkampf von der Bundespolitik weitgehend distanziert und offenbar damit nichts falsch gemacht. Ich sehe in Rheinland-Pfalz eher so einen Mittelweg. Amtsinhaber Schweizer hat sich nicht so in der Art demonstrativ von der Bundes-SPD distanziert, wie es Özdemir mit den Grünen gemacht hat. Gleichzeitig hat Schweizer im Wahlkampf schon auch Unterstützung aus Berlin angenommen, beispielsweise von Verteidigungsminister Boris Pistorius, was auch nicht verwundert. Pistorius gilt laut Umfragen ja als einer der beliebtesten Politiker. Und auch CDU-Herausforderer in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, der hat auf Bundesprominenz gesetzt, auf Kanzler Friedrich Merz. Aber das muss ich einschränkend wirklich dazu sagen, das ist ja der Unterschied. Berliner Politiker spielen insgesamt eine geringere Rolle als früher. Und gerade die jetzige Bundesregierung hilft in Sachen Beliebtheit. Weder SPD noch CDU wirklich, ist also eher Belastung, denn ein Bonus.
Sagt Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wir berichten hier auf NDR Info über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in einer Sondersendung ab 17.55 Uhr. In zahlreichen französischen Großstädten, da steht die zweite und entscheidende Runde der Kommunalwahlen an. In Städten wie Paris, Marseille und Lyon wird darüber entschieden, wer künftig das Rathaus führen wird. Nach 12 Jahren linker Regierung unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo könnte es mit indirekter Unterstützung der extremen Rechten einen Machtwechsel in der Hauptstadt geben. So könnte es auch in Marseille kommen, wo sich unsere Korrespondentin Julia Borutta umgesehen hat.
Marseille in der Frühlingssonne. Durch die Hauptstraße im Stadtzentrum, die Canebière hasten Geschäftsleute, flanieren Touristen. Zwei verschleierte junge Frauen in hellen Gewändern düsen im Doppelpack auf einem E-Roller Richtung Hafen. Familien mit Kindern betteln Passanten an. Sie ist laut, diese Stadt, schmutzig und mitreißend. Also eigentlich alles wie immer. Und doch könnte bald nichts mehr so sein, wie es war. Franck Alizio vom rechtsnationalen Rassemblement National hat gute Chancen, das Rathaus zu erobern. Heute Abend sei ein Hauch von Wandel und Hoffnung über die Stadt geweht, sagt er am Abend der ersten Wahlrunde. Sein Projekt Ordnung für Marseille, um die Marseiller glücklich zu machen, habe in der ganzen Stadt Zustimmung erfahren. Gut 35% der Stimmen hat Franck Alizio am vergangenen Sonntag errungen und liegt damit nur rund 1,5 Prozentpunkte hinter dem regierenden Bürgermeister der gemäßigten Linken, Benoît Payan. Ein politisches Erdbeben. Marseille, die Einwandererstadt am Mittelmeer, bald von den Rechtsnationalen regiert. Ist das vorstellbar? Ja, sagen viele Marseiller, wie etwa Anne-Sophie. Ganz ehrlich, ich habe in der ersten Runde den RN gewählt, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Wir haben die Schnauze voll von all den Ausländern. Wir erkennen unsere Stadt nicht wieder. Anne-Sophie, Mitte 30, blondes Haar, pinker Pulli aus feiner Wolle, beobachtet, wie ihre Tochter auf einem rosa Laufrad über den friedlichen kleinen Kirchplatz hier im gehobenen 9. Arrondissement kurft.
Ah oui, je pense que ce sont les plus compétents, ouais.
Der RN sei einfach am kompetentesten, setzt Anne-Sophie hinzu. Auch Max am Tisch im Café gegenüber ist dieser Ansicht. Der Mann Ende 60 mit dem wettergegerbten Gesicht legt seine Regionalzeitung La Provence zur Seite und erklärt: Ich habe den Eindruck, dass der RN die einzige Hoffnung ist. Wenn ich enttäuscht werden sollte, kehre ich zu meiner ersten Liebe, den Konservativen, zurück. Aber heute setze ich meine ganze Hoffnung in den Rassemblement National. Voilà. Vor allem der Krieg der Drogenbanden macht den Einwohnern Marseilles zu schaffen. Die Auseinandersetzungen werden immer blutiger. Einer, der das leidvoll erfahren hat, ist Amin Kessassi, der in die Wahlkampfzentrale des gemäßigten linken Bündnisses Marseille Frühling gekommen ist, um Bürgermeister Payan zu unterstützen. Kessassi hat zwei seiner Brüder in den Drogenkriegen verloren. Er befürchtet, der Rassemblement National wird uns, die Bewohner der Brennpunktviertel, einfach vergessen. Der sagt doch den Menschen dort, bringt euch ruhig gegenseitig um. Das ist nicht unser Problem. Zurück im prallen Leben des Marseiller Hafenviertels. Nasrin, 34, sitzt mit ihren Freundinnen in der Bar Unique. Die Englischlehrerin unterrichtet viele Jugendliche aus zugewanderten Familien. Der Sieg einer offen rassistischen Partei wäre ein echter Schlag für die Stadt, für die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und natürlich auch für unsere Jugendlichen an der Schule. Wenn es dem Rassemblement National gelänge, in einer derart großen Stadt zu siegen, bekäme die Partei Marine Le Pens eine wertvolle Bühne, auf der sie sich auch für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr in Szene setzen könnte, glaubt Lehrerin Nasrin. Ja, das wäre ein bedeutendes nationales Symbol. Nach dem Motto, wenn es der RN in Marseille schafft, ist alles möglich. Sogar das Schlimmste, sogar die Präsidentschaftswahlen. Genau darauf aber hoffen viele Menschen, so wie Anne-Sophie und Max, die wir auf dem Kirchplatz am anderen Ende der Stadt getroffen haben. Darauf, dass der Rassemblement National erst ins Rathaus von Marseille einzieht und nächstes Jahr in den Élysée-Palast in Paris.
Aus Marseille berichtete Julia Borutta. Brüssel gedenkt heute der Opfer der Terroranschläge von vor 10 Jahren mitten in der belgischen Hauptstadt und am Flughafen. 32 Tote, 340 Verletzte. Das ist die grausame Bilanz der Anschläge. Sie gingen auf das Konto der Terrororganisation Islamischer Staat. Nach dem verheerenden Anschlag Monate zuvor in Paris zeigte diese Organisation damit erneut, dass sie mitten im Zentrum Europas zuschlagen konnte. Über den Tag in Brüssel heute Thomas Spickhofen.
32 Menschen brachten die Terroristen an diesem Tag vor 10 Jahren um. Die Namen der Opfer wurden heute an den beiden Orten der Attentate verlesen.
Nick Koopman, Shanti de Korte, Jingxuan Deng.
Die erste Gedenkfeier des Tages findet im Flughafengebäude von Zaventem statt, wenige Kilometer nordöstlich von Brüssel, wo um kurz vor 8 Uhr morgens 2 Sprengsätze detonierten. Zur zweiten Gedenkfeier versammeln sich die Trauergäste in der U-Bahn-Station Malbeek mitten im Europaviertel. Dort brachte ein weiterer Selbstmordattentäter in einem abfahrenden Zug sein tödliches Gepäck zur Explosion. Der belgische Musiker Rian Moorman hat dabei einen Angehörigen verloren und ihm einen Song gewidmet. An den Gedenkfeiern nehmen unter anderem das belgische Königspaar Philipp und Mathilde sowie der belgische Regierungschef Bart De Wever teil. Aber das Wort haben die Hinterbliebenen der Opfer. Sie habe ihren Ehemann verloren, sagt diese Frau. Er sei 27 Jahre alt gewesen, sein Herz habe vor genau 10 Jahren aufgehört zu schlagen, weil er von einem Feigling getötet worden sei, der kein Herz und kein Gewissen hatte, aber mit Bomben bewaffnet war.
Je suis l'épouse de Monsieur Yves Cibois Boissiombo. Il avait 27 ans. Ça fait 10 ans précisément que son cœur s'est arrêté de battre, tué par un lâche, démuni de tout cœur et de toute conscience, mais muni de bombes.
Dem belgischen Staat wirft die Mutter von 2 Töchtern vor, sich zu spät und zu wenig um die Angehörigen und Hinterbliebenen gekümmert zu haben. Ich bin auch hierher gekommen, weil ich will, dass meine Wut und das Gefühl der Ungerechtigkeit gehört werden. Seit dem Tag der Anschläge kämpfe ich ums Überleben. Der Mangel an Organisation war schlimm, aber der Mangel an Menschlichkeit war noch viel schlimmer. Und darauf ist man nicht vorbereitet. Die gemeinsamen Töchter sind heute 13 und 14 Jahre alt. Eine wendet sich bei der Gedenkfeier in der U-Bahn-Station Malbeek ebenfalls an die Öffentlichkeit. Einen Vater zu verlieren ist in jeder Situation schrecklich, aber bei einem Anschlag und ohne jegliche Erinnerung an ihn, das sollte es einfach nicht geben. Ich war 3, er ging zur Arbeit und kam nicht wieder. Das Schlimmste ist, jeden Tag zu sehen, dass mein Papa nicht da ist, um mich zu wecken. Oder dass ich meine Vatertagsgeschenke meiner Mama oder meiner besten Freundin geben muss. Zu den Anschlägen von Brüssel bekannte sich später der selbsternannte Islamische Staat. Die Drahtzieher und Helfer der Selbstmordattentäter wurden zu langjährigen Haftstrafen, teilweise auch zu lebenslänglich verurteilt.
Thomas Spickhofen. Wasser ist unverzichtbar Lebensgrundlage für uns Menschen. Doch weltweit sind mehr als 2 Milliarden Menschen von sauberem Trinkwasser abgeschnitten. Das geht aus einem gerade veröffentlichten UN-Bericht hervor. Unter anderem darauf soll der heutige Weltwassertag aufmerksam machen. Außerdem stehen die Folgen des Klimawandels für die Wasserversorgung im Fokus. Die spüren wir auch hier im eigentlich wasserreichen Deutschland, berichtet Kater Jansen aus der ARD-Klimaredaktion.
Klimamodellierungen zeigen, dass wir selbst in bislang wasserreichen Gebieten der Erde zunehmend mit Trockenheit und Hitze rechnen müssen. Und das lässt Wasser knapper werden, erklärt Kerstin Stahl, Professorin für Umwelthydrosysteme an der Uni Freiburg.
Insbesondere die höheren Temperaturen verbrauchen Wasser durch die Verdunstung, zum anderen aber auch durch die längere Periode, in der Pflanzen wachsen. Und wenn dann eben noch eine Phase mit Trockenheit dazukommt und das wird zur Normalität werden, dann hat man halt des Öfteren ein Defizit. sieht, dass die Verdunstung den Niederschlag übersteigt.
Dazu kommt, durch die Erderhitzung nehmen auch Starkregenereignisse zu. Dabei trifft viel Wasser auf versiegelte oder ausgetrocknete Flächen und kann deshalb nicht ins Grundwasser sickern, geht verloren. In Summe führt der Klimawandel so zu weniger verfügbarem Oberflächenwasser und weniger Grundwasserneubildung, heizt die Wasserknappheit also an. Deutschland ist prinzipiell ein wasserreiches Land, aber wir sehen tatsächlich schon, dass die Grundwasserstände vielerorts sinken. Und dazu kommen dann noch immer öfter Nutzungskonflikte. Rechenzentren, Landwirtschaft, städtisches Grün stehen in Konkurrenz ums Wasser. Bei den Haushalten war es lange Zeit so, dass die Pro-Kopf-Verbräuche zurückgegangen sind. Inzwischen kommen neue Bedarfe hinzu. Zum Beispiel, weil die Zahl der Aufstellpools steigt, erklärt Wasserforscher Dr. Stefan Lier.
Gerade durch die Covid-Pandemie gab es hier einen ganz starken Impuls, Pools in den Gärten anzuschaffen. Und wir haben sehr deutlich gesehen, dass dies einen durchaus signifikanten Effekt auf den Wasserbedarf hat.
Selbst in einem ganz gut mit Wasser versorgten Land wie Deutschland müssen wir Wasser achtsam nutzen. Also den Rasen im Sommer auch mal gelb werden lassen, private Pools nicht mitten in einer Hitzewelle füllen, sondern wenn das Wetter eher mäßig ist, mahnen auch die Wasserversorger. Carsten Specht, selbst Geschäftsführer eines Wasserversorgers und Vizepräsident vom Verband Kommunaler Unternehmen, sagt, gute Kommunikation bringt mehr als Verbote. Und neben den Haushalten müssen sich eben auch die Wasserversorger anpassen. Vielerorts schließen sie sich zu Verbänden zusammen, um sich im Zweifel untereinander auszuhelfen. Sie nutzen präzise Wetterdaten und KI, um ihre Systeme zu automatisieren. Und viele Fachleute fordern, die Politik sollte sich auch nochmal die Regeln vornehmen, wer wann wie viel Wasser entnehmen darf.
Und damit zum Sport in der Fußball-Bundesliga. Da wird an diesem 27. Spieltag die Luft vor allem für die Nordclubs immer dünner. Aus der Sportredaktion Nele Hüper.
Der HSV verpasste die Überraschung und damit auch einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. In Dortmund unterlagen die Hamburger mit 2:3 und das nach eigener 2:0-Führung. Bitter, denn eigentlich spielte der HSV gut mit. Aber von solchen Eventualitäten kann sich das Team von Trainer Merlin Polzin nichts kaufen. Das weiß auch der Trainer.
Am Ende zählen aber die Punkte und die haben wir heute nicht geholt. Deswegen sind wir trotz einer vernünftigen Leistung bei 90 und einer guten ersten Halbzeit dann nicht ganz zufrieden.
Der BVB hat heute bekannt gegeben, die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Sebastian Kehl mit sofortiger Wirkung zu beenden. Diese Entscheidung sei laut Vereinsmitteilung einvernehmlich gefallen. Der ehemalige Dortmund-Profi Kehl war zunächst knapp 4 Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung, bevor er 2022 das Amt des Sportdirektors übernahm. Der Abstiegskampf bleibt das bestimmende Thema im Fußball-Norden, auch weil Werder sich mit 1:0 in Wolfsburg durchsetzen konnte. Dadurch stehen die Bremer jetzt mit 28 Punkten auf Rang 13, verschaffen sich Luft auf Konkurrent Wolfsburg auf Platz 17. Das weiß auch der Siegtorschütze Justin Ginmar.
Ich glaube, es war ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Wir haben jetzt 7 Punkte auf Wolfsburg gelassen. Wir wussten alle, was für eine Bedeutung das Spiel heute für uns hatte.
Der FC St. Pauli, aktuell mit 3 Punkten Vorsprung auf Wolfsburg auf dem Relegationsplatz, kann die Lage der Niedersachsen deutlich verschärfen. Und zwar mit einem Sieg heute gegen Freiburg. Anpfiff im Millerntor-Stadion ist um 17.30 Uhr. In der zweiten Liga rollt gleich der Ball. Holstein Kiel spielt in Bochum. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Und dann schauen wir noch auf die Hallenweltmeisterschaften in der Leichtathletik. In Polen messen sich gerade die besten Sportlerinnen und Sportler. Tim Tonder fasst den Tag bisher zusammen.
Sie zählt zu den neuen Gesichtern in der deutschen Leichtathletik. Mehrkämpferin Sandrina Sprengel. Vergangenes Jahr bei der Freiluft-WM in Tokio plötzlich 5. der Welt. Unterm Hallendach eröffnete sie den Fünfkampf heute Morgen pfeilschnell über die 60 Meter Hürden. In 8,40 Sekunden wurde Sprengel 2. in ihrem Lauf. Nur 2 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung. Einen Rückschlag hinnehmen musste die 22-Jährige dann im Hochsprung. Mit übersprungenen 1,69 Meter blieb sie unter ihren Möglichkeiten und belegt zwischenzeitlich Rang 10. Comeback-Qualitäten kann Sandrina Sprengel dann im Kugelstoßen beweisen, das soeben erst begonnen hat.
Und noch eine Meldung aus der Volleyball-Bundesliga. Die SVG Lüneburg hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Hauptrunde als Tabellenführer abgeschlossen. Die Niedersachsen gewannen gestern mit 3:1 in Karlsruhe und verdrängten damit Titelverteidiger Berlin endgültig von der Spitze. Mit nur 2 Niederlagen aus 28 Spielen geht das Team von Trainer Stefan Hübner nun als topgesetzte Mannschaft in die Playoffs. Die beginnen schon am kommenden Sonnabend. Schon früher, nämlich am Mittwoch, steht aber bereits das nächste Highlight an, das Halbfinal-Hinspiel im europäischen CEV-Pokal in Belgien.
Und nun wird es noch einmal musikalisch. Einmal im Jahr bringt das Lüneburger Theater mit seinen Symphonikern Musiklegenden auf die Bühne. Nach Udo Jürgens, ABBA, Queen und Michael Jackson hieß es in der LKH Arena gestern Tribute to Tina Turner and Whitney Houston. Kai Rake über den ausverkauften Abend und das Konzept.
Den Lüneburger Symphonikern geht es wie vielen Orchestern und Musikern. Sie müssen jedes Jahr gegen Sparzwänge kämpfen. Die Musiker haben deshalb schon vieles auf die Beine gestellt und sogar vor einer Kreistagssitzung für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das hat Aufmerksamkeit gebracht, aber vielen Lüneburgern ist erst durch die Tribute-Konzerte bewusst geworden, was sie an ihrem kleinen, feinen Orchester haben, sagt Dirigent Alexander Eisele.
Also die Lüneburger Symphoniker sind eigentlich auch so ein bisschen gebeutelt aus den letzten Jahren. Und es ist wirklich unser Abend, wo wir wirklich zeigen können, wie vielseitig wir sind. Man darf nicht vergessen, Mitte der Woche haben wir noch Tosca gespielt in der Kirche. Und heute Abend spielen wir We Don't Need Another Hero. Und so ein Moment wie heute Abend ist natürlich für die Lüneburger Symphoniker eine super Geschichte.
Und für ein Orchester, so sagt Alexander Eisele mit leuchtenden Augen, bieten sich die Songs von Tina Turner und Whitney Houston natürlich an. Also wurde es mal Zeit.
Wenn man dann irgendwie nach der Playlist schaut, kann man ja wirklich aus einem Oeuvre das Beste rauspacken, was wirklich auch für Orchester schön klingt. Wenn dann die Hörner dazu spielen, die Oboen, Flöten, Streicher sowieso, vor allem die Balladen, die werden halt richtig groß.
Man erkennt die meisten Stücke bzw. Welthits schon nach wenigen Tönen oder Takten. Sängerin Nathalie Dorer kann dank ihrer Range nicht nur schwierige Balladen singen, sondern auch mit viel Tempo und Temperament richtig loslegen. Das Lüneburger Publikum, angefeuert vom dirigierenden Entertainer Eisele, hielt es jedenfalls nicht lange auf den Sitzen. Zweieinhalb Stunden dauerte der Tribute-Abend, der gestern unter dem Titel Simply the Best lief und beim Publikum in der Lüneburger Arena wohl so schnell nicht in Vergessenheit geriet.
Also das machen die wundervoll.
Kommen alte Erinnerungen wieder hoch, wenn man die Lieder hört.
Macht viel Spaß.
Es wäre halt schön, wenn man ein bisschen mehr Platz zum Tanzen hätte, weil die Musik ja in die Beine geht.
Ja, wundervoll. Die Lüneburger Sinfoniker müssen auf jeden Fall bestehen bleiben. Also das ist ein Auszeichnungsmerkmal dieser Stadt. Also das ist jedes Mal ein Genuss, sie zu hier erleben oder im Theater zu erleben.
Wir sind aus Schleswig-Holstein gekommen. 100 Kilometer gefahren und begeistert, ja.
Und das waren die Themen des Tages mit Jochen Fischer. Schönen Sonntag noch.